Siehst du, da hat sich auch einiges nicht geändert. Mach dir die mal drauf, das klappt gerade bei mir hier mit dem Pointer nicht. Danke. Damit das klappt, mit euch zum Hören, bei mir zum Sprechen, bete ich vorher noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass dein Wort gilt für alle Zeit und dass auch diese ganze Erde vergehen kann. Aber dein Wort steht und bleibt fest und darauf können wir stehen, unser Leben bauen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. Höre, das ist ein Wort, was in der Offenbarung wichtig ist. Gerade am Anfang, wo Jesus die sieben Gemeinden anspricht und die sieben Gemeinden stehen für die Gemeinden dort in dem asiatischen Raum am Anfang natürlich, aber die haben auch Auswirkungen oder die haben auch eine Bedeutung für uns in der heutigen Zeit noch. Das ist für alle Gemeinden zu allen Zeiten eine Botschaft. Die Kernfrage ist, wohin richten wir uns aus? Das ist eine Frage der Anbetung, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, als ich gepredigt habe. Wen betest du an? Anbetung ist die Ausrichtung deines und meines Herzens. Und wenn wir das als Gemeinde tun, ist die Frage, wen oder was beten wir an? Wen bete ich an? Wen beten wir an? Und höre, was der Geist den Gemeinden sagt, sagt Jesus siebenmal zu diesen sieben Gemeinden. Es gibt so viele Worte, die uns entmutigen, die auf uns eindringen und die uns von Gott wegbringen und damit unsere Fokussierung, unsere Aufmerksamkeit ausrichten auf alle möglichen anderen Dinge. Und dann können andere Dinge zu Götzen werden in unserem Herzen. Da kann uns etwas Angst machen, kann uns von der inneren Haltung der Anbetung wegbringen, wenn ein Arzt dir zum Beispiel eine schlechte Nachricht gibt. Oder keine Ahnung was, wenn eine Katastrophe, weil du deine Arbeit verlierst, so entmutigt bist. Dein Herz ist weggezogen von Gott, fokussiert auf das Problem. Und wir brauchen in solchen Momenten Worte der Ermutigung, Worte der Ermahnung auch manches Mal, um dann wieder neu uns auf Gott auszurichten. Und das ist ein wichtiger Teil dieser Predigtreihe, uns auf das auszurichten, was Jesus den Gemeinden sagt, was Jesus dir und mir sagt. Siebenmal. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht der Gemeinde, sondern den Gemeinden, alle, plural. Ein Ruf zur Umkehr, ein Ruf zur Neuausrichtung. Und das ist ein Ruf der Liebe von Gott selbst. Wir sehen da keinen Richter, keinen strafenden Gott aus meiner Perspektive, sondern einen Gott, der uns liebt. Ein Gott, der sagt, hey, ihr habt euren Fokus verloren an einigen Stellen. Und es ist eine Ermutigung, dass Gott sagt, ihr seid weiter meine Kirche. We are still the church, haben wir das genannt. Ihr seid weiter Gemeinde, auch wenn da nicht alles perfekt ist. Aber ich möchte euch korrigieren. Christus möchte Gemeinde korrigieren, auf sich wieder den Fokus ziehen. Gerade in Zeiten der Krisen ein wichtiger Ruf von Jesus. Heute wollen wir auf eine Gemeinde blicken, die ein ausdrücklich gutes Zeugnis bekommt. Da steht am Ende sehr gut. Eine Gemeinde, die uneingeschränkt von Jesus gelobt wird. Und darauf kommt es ja an. Am Ende deines und meines Lebens kommt es darauf an. Was steht in unserem Zeugnis, wenn wir vor Gott stehen? Jetzt ja bald der Weg auf die Ferien ist ja nicht mehr ganz so weit. Bald sind wieder Sommerferien, gibt es saure Lappen. Und bei Gott ist es auch so, am Ende unseres Lebens wird geschaut, okay, was haben wir so zusammengelebt? Und hier ist eine Gemeinde, die von Jesus ein ausdrücklich gutes Zeugnis bekommt. Ihr habt es gut gemacht. Ihr seid eine gute Gemeinde. Und es ist eine Frage, von wem bekommen wir Bestätigung in unserem Leben? Und hier ist eine Gemeinde, die von außen hätte die keiner auf dem Zettel. Sagt Jesus auch, ihr seid eine kleine Gemeinde, also ich werde gleich über die Gemeinde Philadelphia sprechen. Ihr habt keine große Kraft, aber die Frage ist gar nicht, was andere Menschen über diese Gemeinde denken. Die Frage ist nicht, was andere Menschen über dich denken. Die Frage ist noch nicht mal, was du über dich selbst denkst. Schon mal drüber nachgedacht? Ich fand das gerade cool, wie du da in der Einleitung machst. Wir vergleichen uns permanent. Wir machen uns abhängig von dir, was andere Leute von uns sagen. Wir machen uns abhängig, wenn wir vor dem Spiegel stehen und sagen, ja, wie finde ich mich denn selbst? Wir sind davon abhängig, was andere Menschen über uns als Gemeinde sagen. Das interessiert keinen eigentlich im Reich Gottes. Das Entscheidende ist, was Christus von dir und mir denkt. Und das Entscheidende ist, dass wir begreifen, dass wir in Christus sind. Dass Gott der Vater dich und mich durch die Jesusbrille sieht. Ich habe jetzt gerade keine Brille auf, aber wenn du dir das so vorstellst, Gott, der Vater, schaut auf dich und auf mich mit dieser Jesusbrille. Der guckt nicht auf das Versagen von einem Jan Achtermann oder von einem Carsten Elsen oder von einem Olli Ross, sondern er schaut auf Carsten in Christus, auf Olli in Christus, auf Jan in Christus. Das ist das Entscheidende. Das heißt, wir können an der Stelle schon mal ganz entspannt beginnen und dann darauf vertrauen, dass der Geist Gottes uns weiterführt. Und dass er mit unseren Ecken und Kanten, mit unserem Zerbruch, mit den Fehlern, die wir begangen haben, mit unserer Schuld, die wir begangen haben, Gott kommt damit klar. Und Gott möchte uns seine Perspektive geben. Darauf kommt es an. Ich lese uns den Text mal vor. Eine Gemeinde, die absolut ein positives Zeugnis bekommt. Offenbarung 3, ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das ist nicht das in Amerika, ja, aber das Philadelphia damals in Asien. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans. Sie sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in den Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt. Von meinem Gott und meinem Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieser Text bietet ganz viele Angriffspunkte, wo man jetzt richtig tief einsteigen könnte. Ich möchte zunächst einmal bei zwei Gegenständen beginnen, am Anfang des Textes. Da heißt es, da geht es um einen Schlüssel und um eine Tür. Da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand zuschließt und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Gott öffnet eine Tür. Diese Gemeinde hat massive Ablehnung erlebt. Einmal von der jüdischen Synagoge, das ist der Kontext, aus dem die ersten Christen meistens ja, gewonnen worden sind, wenn man es mal so sagen darf. Die Missionare oder Apostel wie Paulus zum Beispiel sind in der Regel immer erst in die Synagoge gegangen oder an einen Fluss, wo sich die jüdische Gemeinde versammelt hat und haben dort das Evangelium von Jesus verkündigt. Und das gab auch Widerstände dann. Und das muss man sich so vorstellen, wenn du dich in einem jüdischen Kontext dann bekehrt hast zu Jesus und auf einmal Stress hattest mit deinen Freunden oder deiner Familie, hast du Widerstand gehabt von Menschen, die dir wirklich lieb waren. Das waren Menschen, die du gut kanntest. Und dann gab es noch den Konflikt mit dem römischen Staat. Da, wo göttliche Verehrung des Kaisers verweigert wurde, führte das häufig zum Tod. Das war besonders unter Kaiser Trajan eine ganz große Verfolgungswelle. Es gibt einen Auszug von einem Statthalter aus Bithynien, der an Trajan schreibt, wie er das so gemacht hat mit den Christen. Das ist erschreckend. Ich zitiere aus dem Brief des Plinius an Kaiser Trajan. Er schreibt dort, inzwischen bin ich, also der Statthalter, bei denen, die mir als Christen angezeigt wurden, folgendermaßen vorgegangen. Also da sind Leute denunziert worden. So, und ey, das sind die Christen. Und die sind bei den Obrigkeiten angezeigt worden. Und dann geht es weiter. Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Die Geständigen fragten mich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und ein drittes Mal. Die, welche darauf beharrten, ließ ich zur Hinrichtung abführen. Und dann beschreibt er das noch lang und breit. Das war also das war damals gang und gäbe. Du wirst angezeigt. Du kannst vor dem Statthalter erscheinen und er sagt hier, opfere den Göttern und opfere hier eine und widerrufe Christus und opfere noch etwas für den Kaiser. Und die Christen, die nichts verweigert haben, denen hat er eine zweite Chance gegeben. Die hatten eigentlich gar keinen Bock, sich die Finger schmutzig zu machen an den Christen am Anfang. Und dann ein drittes Mal. Und sie haben gesagt, nein, wir werden unsere Knie nicht beugen. Wir werden lieber sterben. Dieser Widerstand war da. Und es sind einige abgefallen und gesagt, nein, das ist mir zu heiß, ich widerrufe. Nein, die sind treu geblieben. Jesus hat diese kleine Schar, diese Gemeinde, hat er stark gemacht mit einer inneren Ruhe, dass sie dem widerstanden hat. Geduld ist hier ein Stichwort auch in diesem Text. Geduld bedeutet im Griechischen drunter bleiben, unter einer Belastung und durchzuhalten und stehen zu bleiben und sagen, nein, ich gehe hier jetzt nicht weg. Ich halte das durch. Ich tue das immer wieder und tue immer wieder dann, wenn es nötig ist. Und die erste Ermutigung für dich und für mich heute aus diesem Text kann und soll sein, dass hier Jesus uns präsentiert wird und er hat einen Schlüssel in der Hand. Jesus hat den Schlüssel in der Hand und er sagt, ich kann damit aufschließen und keiner kann die Tür wieder zumachen oder wenn ich abschließe, wird sie keiner wieder aufkriegen. Das ist eine Ermutigung. Es wird hier in diesem Moment klar, vor den Augen der Gemeinde, wer hat die Vollmacht im Leben der Gemeinde und im Leben von dir und von mir. Da ist nicht der Feind, der römische Staat, der den Schlüssel hat, sondern Christus hat den Schlüssel in der Hand. Da ist nicht der Verräter, der den Schlüssel in der Hand hält, sondern Christus hat den Schlüssel in der Hand. Gott hat das Schicksal dieser Gemeinde in seinen Händen. Und das Interessante ist dabei auch, ich selbst habe diesen Schlüssel nicht in meiner Hand. Auch nicht als Pastor, auch nicht als Gemeindeleitung, wie auch immer. Wir haben den Schlüssel nicht in der Hand. Unser Schicksal ist in Gottes Hand. Und das gilt für dein eigenes persönliches Leben, für mich als Privatperson. Mein Schicksal ist in Gottes Hand. Wer hat mir denn das Leben geschenkt? Wer hat mir denn den Ort der Geburt in Europa geschenkt zu dieser Zeit? Wer hat mir die Möglichkeiten gegeben? Ich habe das mir doch nicht selbst erwirtschaftet. Ich habe etwas daraus gemacht, hier und da. Und einige Chancen auch nicht genutzt. Aber das hat doch nichts mit meinem Verdienst zu tun, weil ich mich so toll angestrengt habe. Es macht uns deutlich, Christus kann Türen öffnen und Türen schließen. Und wenn Jesus die eine Tür aufmacht, wenn die eine zumacht, dann geht eine andere auf. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du an eine Tür klopfst, dann hoffst du, dass du da hindurchgehen kannst. Ist doch klar. Und wie bitter ist das, wenn einige Türen vor der Nase verriegelt und verrammelt sind. Das ist nicht schön. Das gilt für unser persönliches Leben, aber auch im Leben von der Gemeinde. Wenn da die verschlossenen Türen sind. Wenn man voller Hoffnung anklopft an die Tür und da passiert nichts. Man wünscht sich so sehr, dass sich die Tür öffnet und die Tür bleibt verschlossen. Keine Hoffnung. Ich hatte doch so eine Hoffnung, dass hinter dieser Tür ein neuer Lebenspartner auf mich wartet. Ich hatte doch so gehofft, dass hinter dieser Tür ein Kind auf mich wartet. Ich hatte doch so gehofft, dass hinter dieser Tür Versöhnung wartet, Vergebung wartet, dass Neuanfänge möglich sind, dass ich eine neue Arbeit bekomme. So viele zerplatzte Träume, so viele Türen, die verschlossen sind im Leben. Und was machen wir mit diesen verschlossenen Türen? Bleiben wir vor diesen verschlossenen Türen niederknien und fangen an, gegen die Tür zu trommeln oder sagen wir, Gott, du hast den Schlüssel in der Hand. Wenn du dir einen bestimmten Berufswunsch wünschst, ganz vielleicht lustige Anekdote, ich habe mir als 10-Jähriger gewünscht, damals war Deutschland gerade Weltmeister geworden, 1990, stimmt gar nicht, war ich 12. Ich wollte unbedingt Fußballprofi werden. Lothar Matthäus war mein großes Idol. Ich habe jeden Nachmittag auf unserem Fußballplatz geübt, wie man oben in Winkel schießt und Tricks gemacht und alles. Ich habe mir so gewünscht, Fußballprofi zu werden, aber es hat mich leider keiner entdeckt. Ich war leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Irgendwann musste ich einsehen. Das habe ich letzte Woche gemacht. Die Zeit ist vorbei. Ich hatte gedacht, Jogi, Luft bring ja an. Keine Chance. Jetzt muss Deutschland wieder ohne mich klarkommen. Der Traum ist zerplatzt. Die Tür ist zu. Oder die Hoffnung auf ein tolles Familienleben. Die Hoffnung auf Heilung vielleicht, auf körperliche Heilung. Ich weiß nicht, wer diese Woche die sozialen Medien verfolgt hat. Der YouTuber Philipp Mickenberger ist in der vergangenen Woche gestorben. Wie viele Menschen haben für ihn gebetet, dass er hier in diesem Leben noch körperliche Heilung erlebt? Wie viele? Und sein Zeugnis war, egal ob Gott mich hier heilt oder in der Ewigkeit heilt, ich werde geheilt sein. Das habe ich irgendwie gelesen die Tage. Das hat mich so bewegt. Aber die Tür für seine Familie, für seine Freunde ist zu. Geschlossen. Und es gibt drei Möglichkeiten. Drei. Ja, nicht so, sondern drei. Drei Möglichkeiten, wie wir mit sowas umgehen. Wir können dagegen rebellieren, sagen, das darf nicht sein. Ich will nicht leiden. Sowas darf nicht passieren. Die Tür muss doch nicht öffnen und daran schier zerbrechen. Wir können aber auch sagen, ich muss halt stark bleiben. Ich muss innerlich mich hart machen. Und ich muss da mit dem Leid umgehen und das aushalten und ertragen. Oder aber die dritte Möglichkeit, ich kann Hoffnung haben, sagen, okay, ich vertraue darauf, dass diese Tür verschlossen ist. Ich vertraue darauf, dass ich hier nicht durchgehen kann, aber das hat einen Sinn. Weil mein Leben und dein Leben und das Leben unserer Gemeinde ist in der Hand von demjenigen, der den Schlüssel in der Hand hält. Und wenn er diese Tür zumacht, dann wird sich an irgendeiner anderen Stelle eine neue Tür öffnen. Darauf kommt es an. Ich muss hier vor dieser verschlossenen Tür nicht verzweifeln. Es tut weh vielleicht und ich weine vielleicht. Ich zerbreche vielleicht innerlich schier an dieser Situation. Aber ich mache mir bewusst, ich habe mein Leben sowieso nicht in der Hand. Ich verdanke mich diesem gnädigen Gott. Und er hat mich an Türen geführt, die geschlossen sind und geschlossen waren und geschlossen bleiben. Und er hat neue Türen aufgemacht, wo ich nie gedacht hätte, dass die aufgehen. Und das ist der Kontext hier. Er sagt, ich werde Leute aus der Synagoge des Satans zu euch schicken. Leute, von denen ihr euch nicht vorstellen könnt, dass sie zu euch kommen und bekennen, dass Gott unter euch wirksam ist, dass er Gott euch liebt und so weiter. Ich deute diesen Text an der Stelle so, Jesus sagt, es werden Leute kommen, es werden Türen aufgehen, wo Menschen sich bekehren, von denen kannst du dir das nicht vorstellen. Ich habe Menschen kennengelernt, habe ja als Gefängnisseelsorger unter anderem ehrenamtlich gearbeitet. Die krassesten Typen. Ein Mensch saß neben mir, das war mein erster Tag im Gefängnis, wo ich die Leute kennengelernt habe. 150 Kilo Lebendgewicht und nicht fett, sondern Muckis. Ich saß neben ihm und der Leiter dieser Arbeit flüstert mir ins Ohr, das ist eine tickende Zeitbombe. Und ich denke, das ist ja nett, dass du mich neben ihn setzt. Und er war über und über tätowiert und wirklich ein Mensch, wo du denkst, alter Schwede, wo der hinschlägt, da wächst kein Gras mehr. Und dieser Mensch ist einige Monate später bei uns in der Gemeinde im Taufbecken gewesen. Das hättest du dir nicht vorstellen können. Gott hat eine Tür geöffnet in das Herz dieses Menschen. Durch ganz normale Christen, wie wir damals waren. Gott öffnet eine Tür. Und wie gehen wir damit um, wenn da scheinbar verschlossene Türen sind oder wenn da tatsächlich verschlossene Türen sind? Wenn unsere Hoffnungen zerplatzen, wenn Druck und Widerstand kommt. Wir können es auf eine negative Art und Weise tun. Gott, ich will durch diese Tür. Und wenn du die Tür nicht aufmachst, Gott, dann bin ich beleidigt und bleib hier sitzen. Das ist die eine Möglichkeit. Und ich kenne das aus meinem eigenen persönlichen Leben, dass ich manches Mal viel zu lange vor irgendwelchen verschlossenen Türen gesessen habe und Gott das gesagt habe. Und meine Finger blutig hatte, weil ich immer gegen die Tür geklopft habe. Und mein Herz blutig war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du da frommer. Und du kannst aber auch sagen, okay, Gott, diese Tür ist verschlossen. Danke, dass du eine andere Tür für mich hast. Ich musste in der Vorbereitung an eine Schwester denken, die in Afrika ein Hilfswerk für Kinder gegründet hat. Maria Prian, der eine oder andere kennt sie vielleicht. Sie hat gesagt, sie hat sich immer Kinder gewünscht. Sie hat aber nie selber Kinder bekommen. Und sie hat ein Kinderheim gegründet durch die Gnade Gottes. Und Hunderte und Tausende Kinder dort nennen sie jetzt Mama Maria. Das ist der Hammer. Wenn man sich mal vorstellt, eine Frau mit 60, die diesen Dienst beginnt in Afrika. Und wie viele Male mag sie wohl verzweifelt zu Hause gesagt haben, Gott, ich wünsche mir auch Kinder. Und Gott segne sie. Eine andere Tür geht auf. Sie ist nie natürlich, auf natürliche Art und Weise hat sie nie eine Geburt durchmachen müssen, aber tausende Kinder nennen sie Mama Maria. Und wenn wir vor diesen verschlossenen Türen stehen, dann kommen wir mit den inneren Dingen in unserem Herzen, werden wir konfrontiert, wir kommen darin in Berührung damit. Wenn wir nur durch eine offene Tür nach der anderen gehen, ist alles gut. Dann werden wir mit den Monstern, mit den Dämonen, mit unseren inneren Antreibern gar nicht konfrontiert. Vor diesen verschlossenen Türen, da wo es nicht mehr weitergeht, da werden wir mit unseren inneren Monstern konfrontiert. Da merken wir, was in unserem Herzen wirklich drin ist. Wenn dann das Herz in Unruhe gerät, weil wir es nicht unser Leben unter Kontrolle haben. Als die Jünger auf dem See waren mit Jesus und der Sturm hochging und Jesus hat geschlafen, da haben die Jünger gedacht, das war's, diese Tür ist gleich zu und wir sind gleich eine Stufe höher. Meister, fragst du nicht, dass wir umkommen? Jesus, ist dir das völlig egal? Was ist los mit dir? Eine verschlossene Tür zeigt manchmal auch, worauf wir unser Leben gebaut haben. Auf Geld oder Karriere oder Familie. Und wir fangen dann an zu versuchen, von Gott etwas zu, ja, wie in so einem Deal. Gott, wenn du mir das und das gibst, dann werde ich das und das tun. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Wir singen zwar leicht im Lobpreis, ich gebe dir alles hin, Gott, mein ganzes Leben, I surrender. Du kannst mich ganz haben. Du kannst mich überall hinschicken und mein Geld und meine, alles darfst du haben, Gott. Das ist ganz leicht gesagt. Aber wenn du vor einer verschlossenen Tür stehst und man dann eben nicht mehr singen kann, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt und das so leicht über die Lippen gelingt, geht, ist nicht immer so dann. Das Entscheidende ist aber, dass wir als Christen einen Vorteil haben gegenüber allen anderen Religionen, dass wir wissen, unser Gott steht nicht in der Ferne und sagt so nach dem Motto so, naja, mal gucken, wie sie es denn jetzt hinkriegen. Sondern wir glauben an einen Gott, der selber vor verschlossenen Türen gestanden hat. Der weiß, wie es ist, verzweifelt zu sein und zu beten und zu betteln, Gott, öffne diese Tür. Wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Wenn es möglich ist, Gott, mach diese Tür auf und denk dir was anderes aus, aber nicht das Kreuz. Und diese Tür bleibt zu. Diese Tür bleibt verschlossen. Und eine andere Tür geht auf. Über Kreuz und Auferstehung. Und dadurch ist für dich und für mich eine Tür geöffnet worden, die wichtigste Tür im Leben. Dass wir mit Gott versöhnt leben können. Die wichtigste Tür. Und Jesus hat den Schlüssel. Und sie wird keiner wieder verschließen. Jesus sagt, ich habe den Schlüssel. Nicht die Politiker, nicht dein Chef, nicht deine Frau oder dein Mann. Gott hat alles in Kontrolle und alles im Griff. Wir meinen, wir können uns auf unseren Fleiß, auf unsere Begabung, auf unsere Beziehungen, auf unsere Gefühle, unsere tolle Gemeindestrategie verlassen. Vielleicht sogar auch schlicht auf unser Geld. Aber all das hilft und trägt uns nicht. Diese Fähigkeit hat Christus. Ihm ist es alles in die Hand gegeben. Jesus macht dann hier in Vers 8 deutlich, dass er diese Tür öffnet. Warum macht er das? Was ist der Grund dazu? In Vers 8 begründet er das dann. Wenn wir uns so Gemeinden anschauen, so sagen wir, das ist eine tolle Gemeinde, toller Lobpreis und tolle diakonisches Engagement, eine tolle Gemeindeleitung, toller Pastor oder was weiß ich was. Da schaut man häufig dann auch das Gebäude und so äußere Dinge. Und das ist eine große Gemeinde, macht man ja auch so im frommen Bereich so. Dann schaut man und vergleicht man sich genau wie bei dem Thema von gerade. Und Jesus interessiert das gar nicht. Wenn man sich dann fragen würde, Jesus, warum ist denn das jetzt gerade eine Vorzeigegemeinde? Jesus sagt zwei Dinge. Ihr habt eine kleine Kraft und ihr habt große Geduld. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wie wäre das normalerweise in der Welt? Wenn in deinem Zeugnis steht, der kleine Jan hat nur eine kleine Kraft. Im Sport. Dann wird das doch bedeuten, dass der kleine Jan im nächsten Jahr sich ein bisschen mehr anstrengen soll, weil seine kleine Kraft nicht ausreicht für den Sport. Oder seine Leistung war in einem Fach eher mickrig. Das ist übrigens der Text, was hier im griechischen Urtext steht. Mikro, mickrig. Ihr habt nur eine mickrige Kraft. Hallo? Da muss man sich noch ein bisschen stärker anstrengen. Als wir früher Karten gespielt haben mit diesen Autos, ich weiß nicht, wer das auch gemacht hat, so diese Autokarten, wo man dann Stich und Vergleich und so, da ging es nicht darum, ich habe weniger PS als du, haha, ich habe gewonnen. Sondern mehr PS, darum geht's. Größer, stärker, darum geht's, nicht mickriger. Welchen Jungen interessiert ein kleiner, popeliger VW Polo? Ich wollte nie einen Polo haben. Ich hätte gern Ferrari oder einen Porsche gehabt. Und bei Jesus, er sagt hier, ihr seid nicht die Mega-Begabten. Mikro steht hier. Ihr seid nicht schlau und nicht schön und nicht reich oder ähnliches. Und wer könnte, wenn man unsere Gemeinde sich mal anschaut, wir auch nicht. Wir sind nicht toll. Wir sind nicht die Mega-Begabten. Wir haben auch nur eine kleine Kraft. Offensichtlich war das gar nicht das Kriterium. Und das ist auch eine weitere Ermutigung für dich und für mich aus diesem Text. Bei Jesus gelten andere Kriterien. Jesus sagt, ich habe den Schlüssel. Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deine kleine Kraft ist nicht mein Problem, das kriege ich hin mit dir. So wächst das Reich Gottes. So wächst das Reich Gottes. Meine kleine Kraft und Gottes Vollmacht und Gottes Schlüssel kann Reich Gottes bauen. Meine Schwäche, deine Schwäche ist für Gott nicht das Problem. Meine Schuld, deine Schuld ist für Gott nicht das Problem. Bei Paulus war es so, in 2. Korinther heißt es, dass er einen Pfahl im Fleisch hatte. Er wurde geplagt. Geschwächt, körperlich geschwächt. Und er hat Gott dreimal gebeten, Gott, bitte nimm das weg. Und Gott hat nicht gesagt, oh nein, tut mir leid, das habe ich total übersehen. Ich habe diesen Pfahl noch in deinem Fleisch gelassen, jetzt kriegst du auch noch ein bisschen Zaubertrank. Hat Gott nicht gesagt. Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Und die Reaktion von Paulus war vor dieser geschlossenen Tür nicht so, nee Gott, jetzt kannst du mich mal, jetzt habe ich keine Lust mehr, hier weiterzumachen. Hat er nicht gesagt. Könnte mir, das wäre eine dieser Reaktionen. Vor dieser verschlossenen Tür sagt Paulus Folgendes, darum will ich mich am allermeisten rühmen in meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Der rühmt sich seiner Schwachheit, seiner kleinen Kraft. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. In diesem Zustand hat diese Gemeinde in Philadelphia zwei Dinge getan. Sie hat erstens Gottes Wort bewahrt und zweitens seinen Namen nicht verleugnet. Das Wort bewahren, bewachen, kommt im Neuen Testament an vielen Stellen vor. Unter anderem dabei, wo es darum geht, Gefangene zu begleiten. Die lieben Polizisten, ich sehe gerade Andi, die Polizisten, wenn die auf irgendjemanden aufpassen müssen, dann darf dieser Gefangene nicht einfach wegrennen, den bewache ich. Den kette ich sogar zur Not an mich an, damit der Typ nicht abhaut. Oder man kann es übersetzen, befolgen, das Gesetz zu befolgen, das Gebot zu befolgen. Das ist hier gemeint. Wir haben das Wort Gottes haben sie an sich gebunden. Sie haben sich daran ausgerichtet. Sie haben es bewahrt und festgehalten. Das war das erste Kriterium dieser Gemeinde. Johannes 14, da sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung beinehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Und damit verstehen wir zum Beispiel schon, warum diese Gemeinde so ein gutes Zeugnis bekommt. Sie liebt Gottes Wort. Sie hört auf Gottes Wort. Sie hat darin geforscht. Das hat ihnen Kraft gegeben. Sie gehorchten ihm. Und wenn da die anderen inneren Monster kamen, die inneren Antreiber, die Dämonen, die einem irgendwas anderes sagen, die Menschen, die von außen einem etwas zusprechen, wie negativ man vielleicht ist, wie unfähig man vielleicht ist, dass man sagt, nein, auf diese Stimme höre ich nicht. Ich höre auf die Stimme meines Vaters, auf sein Wort. Ich höre auf die Stimme von Christus, der mir in seinem Wort begegnet. Christus ist das Wort Gottes. Und daran halten wir fest. Ihn gehorchen wir. Gottes Wort achten wir höher als mein Verstand und meine Gefühle. In einem meiner Lieblingslieder von Vineyard aus dem Jahre 2006, da heißt es, If you say go, we will go. If you say wait, we will wait. Also, wenn du sagst geh, dann gehe ich. Wenn du sagst warte, dann warte ich. If you say step out on the water, and they say it can't be done, we'll fix our eyes on you and we will come. Wenn du sagst, dass wir aus dem Wasser steigen sollen und alle sagen, das geht nicht, dann schauen wir mit unseren Augen auf dich und was du uns gesagt hast und wir gehen los. Darum geht's. Der Bezug zu Petrus wird jedem Bibelleser sofort klar. Petrus hat gesagt, Jesus, wenn du sagst, dass ich kommen soll, dann werde ich kommen. Und dann werde ich auf das Wasser gehen. Und wenn alle sagen, es geht nicht, dann werde ich gehen. Weil du es gesagt hast. Und die Frage zum Beispiel ist, wie kann geistliches Leben wieder erneuert werden? Wie kann Gemeinde wieder ausgerichtet werden? Wie kann mein persönliches Leben wieder ausgerichtet werden auf Gott? Mein erster Tipp ist, achte Gottes Wort und gehorche ihm. Wenn er sagt, du sollst deinen Feinden vergeben, dann vergib. Wenn du sollst deinen Feinden segnen, dann segne. Wenn er sagt, du sollst alles dafür tun, Frieden zu haben, dann tu es. Wenn er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tu es. Lieb dich erst selbst, dann deinen Nächsten. Gottes Wort wieder neu hochzuhalten. Immer in der Kirchengeschichte, wenn es Erneuerung in der Kirche gab, war es eine Hinwendung zum Wort Gottes wieder neu. Und sagen, das ist das, was wir haben. Daran richten wir uns aus. Daran richte ich mein Leben aus. Als allererstes. Und es geht nicht darum, jetzt biblizistisch zu werden. So nach dem Motto, wir hauen uns die Bibelverse um die Ohren. Eine grausige christliche Angelegenheit, wie ich finde. Und der Satz, wenn jemand zu mir kommt und sagt, in meiner Bibel steht aber, dann kriege ich Gänsehaut. Ich kann es nicht mehr hören. So nach dem Motto, du kannst nicht Bibel lesen. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich habe das 5 Jahre studiert und ich habe verstanden, dass man die Bibel auf unterschiedliche Art und Weise auslegen kann. Und dass es nicht eine Waffe sein soll, die wir gegeneinander richten, sondern dass wir miteinander auf Christus hin unser Leben ausrichten. Und das kann sein, Paulus sagt, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Es kann sein, dass du ein Stück erkannt hast und dass ich ein Stück erkannt habe. Aber dass wir miteinander Christus erkennen. Christusmäßiger werden. Lass doch mal die Frage werden, nicht bibelmäßiger werden, sondern Jesusmäßiger werden miteinander. Lass uns Jesus vor Augen haben. Paulus spricht in Galater 3 davon, ich habe euch den Christus vor die Augen gemalt, liebe Geschwister. Und schau durch diese Brille auf deine Umwelt. Durch Christus. Dann wird sich diese Welt verändern. Und das Zweite, ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Sie haben mit einer hohen Geduld und mit einem hohen Preis diesen Namen von Jesus bekannt gemacht. Gegen den Widerstand der Geschwister der ursprünglichen jüdischen Community und gegen den Widerstand der Römer. Den Namen Jesus, der Name, der Rettung bedeutet. Der Name, der kostbarste Name ist im ganzen Universum. Und das kann man auch mit einer kleinen Kraft tun. Das kann man auch mit wenig Fähigkeiten tun. Jesus bekannt zu machen. Und den Namen Jesus auszusprechen in Situationen hinein. Das ist das, was Gemeinden weltweit tun in der Verfolgung. Und liebe Schwestern und Brüder, die Gemeinden, die in Prunk und Protz und alles Möglichen dastehen, das sind doch die Gemeinden, die am Wanken sind, am Schwanken sind. Das ist doch da, wo man auch in der Presse im Moment manchmal, was ist in unseren Kirchen los? Und die Gemeinden, die unter Druck sind, die Gemeinden, die unter Verfolgung leben, die keine tollen Gebäude haben, die keine hauptamtlichen Prediger und Pastoren haben und Predigerinnen und Pastorinnen, will ich nicht vergessen, dass wir all an diese Leute denken und dann haben wir eine tolle Gemeinde. Nein, unter Druck, unter Verfolgung, diese kleine Kraft, Jesus bekannt machen. Der Name, der höher ist als alle Namen und alle Knie werden sich eines Tages beugen vor diesem Namen. Und das kann man auch mit einer kleinen Kraft tun. Wenn nicht alles super toll ist, wenn nicht alles schick und fein und toll ist, da wachsen die Gemeinden in China und im Iran. Ich bin eigentlich bei einigen Anhörungen mit dabei gewesen im Bundesamt und habe das Zeugnis von Geschwistern aus dem Iran gehört. Und es hat mich beschämt. Weil ich denke, wow, diese kleine Kraft. Und in irgendwelchen Küchen treffen sie sich, in irgendwelchen Wohnzimmern, an irgendwelchen Straßenecken, unter irgendwelchen Brücken treffen sie sich und sie beten diesen Gott an und dann kommt einer dazu Und dann kommt noch einer dazu und dann kommt noch einer dazu und es wird ein Lauffeuer. Als die Kommunisten Anfang der 50er Jahre in China den Laden zugemacht haben für Kirchen, haben alle gedacht, jetzt ist es aus mit der Kirche in China. Und die Kirche in China ist gewachsen über Bitten und Verstehen. Türen sind zugegangen und tausende Türen hat Gott aufgetan. Liebe Gemeinde, ich lade euch ein, aufzustehen und das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du deine Gemeinde kennst, dass du deine Gemeinde baust und dass du nicht auf unsere große Kraft setzt, auf unsere Fähigkeiten, auf unser Geld oder was ich was, das brauchst du alles nicht. Wir danken dir, dass unsere kleine Kraft reicht. Ich danke dir, dass meine kleine Kraft reicht. Ich danke dir dafür, dass du die Vollmacht hast, dass du den Schlüssel in der Hand hältst in meinem Leben, im Leben dieser Gemeinde. Und dass da, wo Türen geschlossen sind, dass du in der Lage bist, neue Türen zu öffnen. Ich bete, dass wir vor den verschlossenen Türen nicht verzweifeln. Ich bete, dass wir nicht die Hoffnung aufgeben, sondern dass wir uns neu ausrichten lassen, auch durch dein Wort. Und auf dich schauen, der den Schlüssel in der Hand hält. Und dass wir darauf vertrauen, dass du uns sagst, ja, liebe Gemeinde, ich habe diese Tür vielleicht verschlossen, aber ich habe eine neue für euch. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich habe eine neue Tür für dich. Ich bin mit meinem Latein nicht am Ende, sondern ich bin der lebendige Gott. Dass wir das hören können in unserem Herzen. Von dem Vater im Himmel, der uns liebt, der einen guten Plan für unser Leben hat. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass wir mit dir unterwegs sind, dir nachfolgen dürfen, dass wir vor den verschlossenen Türen nicht verzweifeln, sondern dir weiter nachfolgen, dir treu bleiben, dich weiter verkündigen, dein Wort halten, dein Wort festhalten und darauf vertrauen, dass du neue Türen öffnest. Im Namen Jesus. Amen.